Güte und Barmherzigkeit. Danke, dass wir zu deiner ewigen Welt gehören. Und danke, dass du mit uns mitten im Leben stehst. Jesus Christus, öffnet unsere Herzen und Ohren und unseren Geist, unseren Sinn, um auf dich zu hören. Amen. So. Aufnahme bitte starten, falls noch nicht getan. Wir müssen uns angewöhnen, dass wir das alle miteinander dran denken. Vorletzte Woche, wir sind jetzt beim dritten Predigt über Gebote. Wie relevant sind eigentlich die Gebote für unsere Gesellschaft? Letzte Woche dann, ja, wie gehe ich persönlich mit Gottes Geboten um? Dabei habe ich so ein bisschen festgestellt, es bringt gar nichts, die biblischen Werte hochzuhalten in der Gesellschaft, so als Überbleiblichen, so des letzten Christlichen in unserem Land, so der letzte christliche Rettungsanker, was die Menschen wieder brauchen und was sie wirklich verändert auf Dauer, ist Jesus und nicht die Regeln. Erst er gibt den Geboten Sinn. Um dann aber festzustellen, als Christen sind wir mittendrin und auch immer in der Gefahr, uns die Dinge so zurechtzubiegen, wie wir sie gerne hätten. Ich habe das versucht aufzuzeigen anhand der Lüge und was scheinbar kleine Dinge gar nicht so harmlos sind in ihren Folgen, wie sie zuerst scheinen. Wozu sind die Gebote da in der Bibel? Die Bibel dienen als Schutz voreinander, als Schutz der Gemeinschaft und vor der Willkür anderer. Gott ist es, der sie gibt. Und wir werden immer wieder starke Probleme haben, wenn wir sie sehen als den erhobenen Zeigefinger Gottes. Weil so waren sie nie gedacht. Die Gebote und Regeln, wie gesagt, sie dienen als Schutz, als Schutzraum. Und zwar gerade für die Schwachen. Beim Thema die Gebote und ich war es vielleicht hart zu hören. Ja, da wurde es auch ganz still. Eva hat es hinterher nochmal kommentiert. Weil es schon spannend ist, sich mal Gedanken zu machen, was hat eigentlich das, was ich tue und sage, verfolgen. Und ich glaube, deswegen schreibt auch der Paulus, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt und ihr habt sie erfahren, deshalb fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen. Ich habe letzte Woche gesagt, es muss unter die Herrschaft Gottes. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Wenn wir heute jetzt drauf schauen, Gebote und die Gemeinde, wie gehen wir eigentlich als Gemeinde mit manchen Dingen um, möchte ich aufzeigen, dass wir als Gemeinschaft auch immer wieder an Grenzen kommen. Und auch als Gemeinde verhandeln wir über das, was Gott sagt, und treffen andere Entscheidungen, als sie in der Bibel stehen. Und ich möchte aber auch aufzeigen, warum das manchmal notwendig ist. Ich möchte auch heute wieder einen Schwerpunkt nehmen. Letzte Woche war es die Lüge und ich fand, das heutige Thema kann man am besten aufzeigen am Thema Scheidung und Ehebruch. Mir ist klar, dass das ins Mark trifft und mir ist klar, dass nicht mehr jeder der Anwesenden, dass jedem alles gefallen wird. Aber bevor ihr schreiend davonlauft oder mich hinterher steinigt, hört mich erst zu Ende an. Thema Ehescheidung und Ehebruch und die biblischen Anweisungen dazu, die haben wir in der Gemeinde komplett neu verhandelt. Natürlich nicht mit Gott selbst, hat keiner angerufen und gesagt, Gott oder Jesus, wie sieht es denn aus? Wir hätten das gerne anders, sondern wir haben das natürlich unter uns getan. Schauen wir mal rein, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt zuerst das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. da kommt, da frage ich mich natürlich zuerst, ja, was ist das eigentlich? Ehebruch. Ich euch frage, was ist Ehebruch? Zumindest mir fällt zuerst ein, ja, wenn ich in der Ehe nebenausgehe, ein Seitensprung, eine sexuelle Beziehung habe oder einmalig mit jemand außerhalb der Ehe. Das ist richtig, aber nur ein Teil der Wahrheit. Wenn ich bei Matthäus reinschaue, da heißt es, wer sich von seiner Frau scheiden lässt, obwohl sie ihn nicht betrogen hat, der treibt sie in den Ehebruch. Als Anmerkung von mir dazu, weil sie, um abgesichert sein muss, zu sein, finanziell muss sie fast, ist sie fast gezwungen, wieder zu heiraten in der damaligen Welt. Und mit der neuen Heirat bricht sie dann die Ehe, so die Definition. Und dann geht es weiter, und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht Ehebruch. Ja, also, wenn man dem nachhört, jegliche Form, eine Ehe zu beenden, eben auch die Scheidung, definiert die Bibel als Ehebruch. Und das ist im Gebot gemeint. Es geht nicht nur um den Seitensprung, sondern es geht das Beenden einer Ehe, und das beschreibt die Ehe, beschreibt Ehebruch. Und dann frage ich weiter, ja, ist Scheidung eigentlich überhaupt in der Bibel vorgesehen? Und da gibt es ein klares Jein. Jesus hat ein Gespräch mit ein paar unserer geliebten Pharisäer. Das waren ja immer die eine der Gruppen, die ihm am meisten Fragen gestellt. Manchmal auch unfair, aber ich behaupte immer, dass viele Fragen wirklich auch ernst gemeint waren. Und da fragen sie, darf sich ein Mann von seiner Frau aus irgendeinem beliebigen Grund scheiden lassen? So die Frage. Matthäus 19, wer es nachlesen will. Und Jesus sagt, habt ihr denn nicht gelesen, was in der Schrift steht? Es heißt doch, am Anfang, Gott schuf sie als Mann und Frau, und ein Mann verlässt seine Eltern, verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Wenn sie also eins sind und nicht länger zwei voneinander getrennten Menschen, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Soweit die klare Aussage Jesu. Scheidung ist im Plan Gottes nicht vorgesehen. Scheidung, Ehebruch, wie gesagt, das ist ein Topf. Ja, Moment mal. Weshalb hat dann Mose vorgeschrieben, dass der Mann seiner Frau einen Scheidebrief, eine Scheidungsurkunde geben soll, wenn er sie wegschicken will? Und da antwortet Jesus drauf, Mose erlaubt euch den Scheidebrief, dass ihr euch von euren Frauen scheiden lasst, weil er euer hartes Herz kannte. Am Anfang ist es anders gewesen. Und ich sage euch, wer sich von seiner Frau trennt und heiratet eine andere, der begeht Ehebruch, es sei denn, seine Frau hat ihn betrogen. Da ganz kurz ein Satz dazu. Bei Luther steht da in der Regel, es sei denn wegen Ehebruchs. Zumindest in den Übersetzungen, die ich Luther habe. Was da eigentlich steht, ist Porneia, weil Luther macht alles über irgendwie Ehebruch. Es steht da Hurerei oder Unzucht. Es steht nicht, das ist wesentlich weiter gefasst als nur Ehebruch. Es ist ein klares Nein zur Ehescheidung. Einzige Ausnahme, wie gesagt, wenn die Frau Hurerei begeht. Ich weiß nicht, ob euch was aufgefallen ist. Bitte? Ja, der Text, keiner dieser Texte sieht vor, dass eine Frau sich scheiden lässt. Es geht immer nur um das Scheidungsrecht des Mannes. Und schon hier unterscheiden wir uns ganz deutlich in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde, weil wir einfach Mann und Frau heute anders sehen, und natürlich gestehen wir dieses Recht beiden zu. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass auch die Frau das Recht hat, im Falle von Hurerei, Ehebruch, sich scheiden zu lassen. Auch in der Gemeinde. Der Text sieht das nicht vor. Und schon, wie gesagt, schon hier weichen wir ja eigentlich vom biblischen Text ab. Aber ich sage einfach, das liegt an dem Denken und an dem Weltbild, das damals vorhanden war und in dem lebt natürlich auch Jesus. Wenn ich das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen und die Texte Jesu zusammen betrachte, geht es nach meiner Sicht nicht um das, du darfst nicht, du sollst nicht. Das steht nicht im Vordergrund. Obwohl es natürlich enormen Schaden anrichtet. Ja? Es ist nicht die Frage, was erwartet mich, also hier, wenn ich den Text sprechen lasse, mich als Mann, wenn ich mich scheiden lasse. Es gibt keine Strafe. Es gibt aber Folgen und Konsequenzen. Um was es bei dem Nein zur Ehescheidung geht, ist der Schutz der Frau, weil die sonst nämlich ganz blöd dasteht. Und es geht um den Schutz der Familie als kleinste Zelle der Gesellschaft. Ja, wer an der ersten Predigt da war oder sich nachgehört hat, erinnert sich vielleicht, da haben wir kurz ins Grundgesetz reingeschaut und da steht genau das. Das ist der Schutz der Familie. Oberste Priorität hat. Und darum geht es auch hier. Denn wenn jeder sich einfach nach Belieben scheiden lässt, dann haben wir das, was heute ja weit verbreitet ist. Wir sehen die Ergebnisse. Patchwork-Familien, Kinder, die kein Zuhause haben, ja, weil sie mal da leben, Kinder, deren Leben auseinandergerissen wurde. Ganz abgesehen von den psychischen Folgen einer Trennung, auch bei Mann und Frau. Deswegen findet man erstmal dieses klare Nein in der Bibel. Aber wir finden eben auch diesen Scheidebrief und den dürfen wir nicht einfach übergehen. 5. Buch Mose 24. Und wenn man das liest, dann ist es relativ brutal. Also da heißt je nachdem, welche Übersetzung man verwendet, wenn sie ihm nicht mehr gefällt, wenn er ihrer überdrüssig ist, wenn sie keine Gnade mehr bei ihm findet, warum auch immer. Und solche Sprüche kommt es und ich finde es ziemlich haarsträubend. Dann kann der Mann ihr den Scheidebrief geben. Jesus stellt klar, Leute, Moment mal, das ist kein Gebot Gottes oder kein Recht Gottes, sondern Mose, nicht Gott, gab euch den Scheidebrief. Da müssen wir genau lesen. Und das macht Jesus den Pharisäern damals klar, Moment mal, Gott sagt das und dann hat Mose das entschieden. Gleich noch einen Satz dazu. Und zwar, weil euer Herz so hart ist. Dennoch hat sich trotz der Klarheit Jesus in der Praxis wenig verändert. Muss man einfach mal so sehen. Ich versuche mir bei sowas dann die da kommt noch eine Seite. Im Grunde wirkt es so ein bisschen wie bei Heinrich dem VIII. Ich weiß nicht, wie viele Frauen er vorher ins Kloster geschickt hat und die Ecke gebracht hat. Ich glaube, es war bei der 6. oder 7. Wollte der Papst der Annullierung der Ehe nicht zustimmen, dann hat er einfach seine eigene Kirche aufgemacht. Und so ähnlich stelle ich mir das hier bei Mose vor. Der Mose hat von seinen Ältesten und so weiter, von den Männern in der Gesellschaft, waren ja ein paar hunderttausend, einfach so einen Druck bekommen, dass er nachgibt, hat gesagt, ja, in Gottes Namen, also nicht in Gottes Namen, sondern lasst euch dann halt scheiden, wenn ihr es gar nicht anders könnt. Und das macht Mose klar, es ist nicht im Sinne Gottes, es ist euer Ding. Einzige, was er gelten lässt, wie gesagt, ist Porneia, Unzucht oder Hurerei. So, und jetzt sind wir aber heute in unserer Gesellschaft und sagen, das ist bei uns ein Thema, aber wir akzeptieren was, das erwähnt die Bibel nicht mal. Ja, häusliche Gewalt. Es wird heute schwer sein, einen Seelsorger zu finden, der einer Frau oder in seltenen Fällen einem Mann empfiehlt, in einer Ehe zu bleiben, wenn es immer wieder zur Gewalt kommt. Es geht einfach um den Schutz der Frau und der Familie und der Kinder. Dann, wenn Eheberatung und Therapie und alles auch zu keiner Veränderung führt. Ja, ich bin immer natürlich dafür, dass man erstmal alles versucht, was möglich ist. Oder wenn eine Ehe überhaupt nicht funktioniert. Da haben wir einfach auch unseren Blick der Gesellschaft angepasst. Und ich finde wichtig, dass man sich das bewusst macht. Und in einem gewissen Rahmen finde ich es richtig und ist es gut, weil das Gebot Frau und Kinder schützen soll. Der Zusammenhang insgesamt ist auch relativ natürlich einfach. Bei uns fällt es auch etwas leichter, sowas dann zu tun, was nicht immer gut ist, weil vor 50, 60 Jahren gab es noch ganz andere Abhängigkeitsverhältnisse von Frauen gegenüber Männern, als wir sie heute haben. Das sind so stillschweigende Prozesse, die passieren im Hintergrund. Natürlich in den einschlägigen christlichen Medien wurden die diskutiert und werden diskutiert, aber die Veränderung kommt trotz aller Diskussion. Und so kommt es, dass die Ehescheidung auch in evangelikalen und pietistischen Gemeinden in diesen Fällen akzeptiert ist. Was nicht heißt, dass es uns begeistert. Aber es ist so und wird im Ergebnis so hingenommen. Und hingenommen finde ich dann hier schon einen fragwürdigen Ausdruck. Ich wage die Aussage, es liegt daran, wie verstehen wir uns als Gemeinde und wie leben wir Gemeinde. Wenn ich als Gemeinde vor allem bestimmt bin von Regeln nach Gemeindeordnung oder wie gar der Ruf laut wird nach Gemeindezucht, was manche ja ganz gerne hochhalten. Und es gibt bestimmt es gab Zeiten und gibt bestimmt auch heute noch die eine oder andere Gemeinde, die jemanden, der sich scheiden lässt, ausschließt. Die praktische Frage, die ich mir da aber stelle, ist einfach, was gewinne oder was verliere ich dadurch? Und ich versuche mir bei sowas immer ins Bewusstsein zu rufen und die Frage zu stellen, was würde Jesus tun oder sagen? In der Situation, wie die Grundhaltung ist, haben wir ja geklärt. Ganz genau lässt sich das nicht sagen, aber in den Evangelien finden wir natürlich viel Orientierung. Und die Frage, die ich mir anschaue in so einem Fall ist, wie begegnet eigentlich Menschen Jesus? Und da sehe ich zwei Tendenzen. Das eine sind diejenigen, die sehr stark auf den Buchstaben pochen und die genaue, möglichst wörtliche Einhaltung von allen, und denen tritt Jesus oft sehr, sehr hart entgegen. Nur ein Beispiel, Jesus auch zu ihnen sagt, Mensch, habt ihr eigentlich nicht verstanden, was im Prophet steht? Gott liebt Barmherzigkeit mehr als Opfer. Muss man dann sacken lassen. Und was meint er? Und dann begegnet Jesus immer wieder Sündern und Sünderinnen und denen tritt er voller Gnade entgegen. Ich fand es unheimlich mutig, als vor 2 Jahren war es, Michael Diener, unser früherer Leiter vom Gnadauer Verband, bei einer Konferenz sich für 30 Jahre falsche Theologie und Unbarmherzigkeit in Bezug auf Homosexualität entschuldigt hat. Dazu gehört Einsicht und unheimlich Größe. Ich möchte nicht über Homosexualität reden, das ist ein völlig anderes Thema. Es geht mir um seine Einsicht. Er hat für sich was wahrgenommen, wo er sagt, sehe ich jetzt anders. Und ich als Leiter des Gnadauer Verbandes habe da ganz, ganz viele mitgezogen, aus meiner Sicht viel Unbarmherzigkeit gezeigt und dafür möchte ich um Vergebung bitten. Und das vor Tausenden von Leuten. Und jetzt möchte ich das übertragen auf das Thema Ehescheidung, Ehebruch. Ich glaube, viele Gemeinden, viele Christen müssen hier Buße tun. In Bezug auf dieses Thema Buße für die eigene Unbarmherzigkeit, für Gnadenlosigkeit, Unverständnis, aber auch für die eigene Hilflosigkeit. und auch für den unterlassenen Beistand und das Wegschauen. Mutig vorher zu etwas sagen, aus Scham, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist etwas, das ist unendlich schwer. Haben wir diese Größe, haben wir solchen Mut? Wir haben vorher gesungen, barmherzig, geduldig und gnädig ist der Herr. Der Herr schon, aber wir? Leben wir diese Barmherzigkeit in Bezug auf den, der gestrauchelt ist, in Bezug auf den, der gefallen ist? Leben wir das in Bezug auf den, der im Leben gescheitert ist? Ich habe noch niemand getroffen, der gesagt hat, ha, ganz toll, jetzt lasse ich mich scheiden. Ja, weil meine Ehe nicht funktioniert hat. Also, oder ich finde es ganz toll, dass meine Ehe nicht funktioniert hat und als Ergebnis lasse ich mich scheiden. Da habe ich noch keinen getroffen. Sind wir in der Lage, uns den Blick Jesu zu eigen zu machen? Wir singen nachher, Jesus, nimm die Sünder an, sage doch dies Trostwort allen. Außer denen, die wir in der Gemeinde als Sünder ausgemacht haben. Jesus nimmt die Sünder an, super für die Sünder, aber was ist, wenn die Gemeinde die Leute verwirft? Es gibt einen herrlichen Bericht zu diesem Thema in der Bibel. Da schleppen ein paar Schriftgelehrte, Pharisäer, die hatten wir gerade schon mal, eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Also Hurerei, Seitensprung, irgendwie sowas. Und sie sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Und im Gesetz Mose wird uns befohlen, diese Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Jesus bückte sich nur, schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagt, wer von euch noch nie gesündigt hat, der darf den ersten Stein werfen. Und dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Da richtete er sich erneut auf und fragte, wo sind deine Ankläger? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber sündige in Zukunft nicht mehr. Ich finde an der Geschichte, zumindest jetzt das Thema betreffend, die letzten beiden Sätzen entscheidend. Ich verurteile dich auch nicht und geh und sündige nicht mehr. Und wisst ihr, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir das Sündige nicht mehr viel lauter hören als das Verurteile dich. Ich verurteile dich auch nicht. Dass uns vergeben ist, ist so selbstverständlich, dass wir darüber gehen, als wäre es nichts. Wir würden es eigentlich nie zugeben, weil wir behaupten, wir reden ja immer über die Vergebung. Das Spannende ist immer die Praxis. Und dann klingt dieses Sündige nicht mehr viel länger in den Ohren. Befürworten wir jetzt Ehebruch und Ehescheidung? Nein. Doch ich glaube, wir tun gut daran, abzuwägen und im Ernstfall sage ich, zählt die Barmherzigkeit. Aber mit dem Schluss dieser Geschichte kommen wir noch in ein weiteres Dilemma. Ich möchte das Thema schon ganz bearbeiten. Jetzt kommt Paulus und sagt, und das Thema hatten wir in der Diskussion Scheidung und dann wieder Heirat natürlich dann. Keine Frau darf sich von ihrem Mann scheiden lassen, Korintherbrief. Hat sie sich aber von ihm getrennt, soll sie unverheiratet bleiben und sich wieder mit oder sich wieder mit ihrem Mann versöhnen. So, und Paulus zieht jetzt den Umkehrschluss, dasselbe gilt auch für den Mann. Paulus betont, dies ist ein Gebot des Herrn, nicht auf meinem Mist gewachsen. Also von Jesus, er bezieht sich aus meiner Sicht auf die Texte, die ich vorhin gelesen habe. So, und wo liegt jetzt das Dilemma? Seit der ersten Gemeinde ist das Thema nach einer Scheidung, dass ich wieder einen Partner finde und den auch heirate. Und wie vorhin erwähnt, eine Frau damals war oft schon gezwungen aus finanziellen Gründen, weil sie sonst gar nicht gelebt hat. Es hat ja seinen Grund, warum an vielen Stellen gerade die Witwen und Waisen, man könnte auch sagen, man könnte auch noch mit einbeziehen die Geschiedenen, ein besonderes Augenmerk und eine besondere Fürsorge drauf hatten, weil die nämlich sonst durchs Raster gefallen sind. Jetzt bin ich verrutscht. Jetzt habe ich es wieder, Entschuldigung. Das heute schauen wir uns gleich an. Jetzt erstmal noch kurz zu Paulus. Warum schreibt Paulus sowas? Ähnliches schreibt er ja, wie gesagt, auch über die Witwen. Ja, die sollen auch ledig bleiben. Sieht Paulus die Probleme nicht, die Frauen dadurch bekommen oder bekommen können und in welche Not sie geraten sind? Hat er dafür einfach keinen Blick, weil er selber nicht verheiratet ist? Oder ist er noch so sehr pharisäert, dass er sagt, lieber halten wir uns am Buchstaben des Gesetzes? Ich denke, es geht Paulus um was völlig anderes. Paulus lebt in einer Welt und in einer Erwartung, dass Jesus jeden Augenblick wiederkommt. Ja, wenn wir nicht aufpassen, kommt er um die nächste Ecke. Und aus der Perspektive hat er natürlich vollkommen recht. Ja, also so sinngemäß, hey Leute, es gibt jetzt Wichtigeres als finanzielle Absicherung oder dein Sexualleben oder sich um Familie zu sorgen. Dient mit allem, was ihr habt, dem Herrn, erzählt so vielen wie möglich von Jesus. Für die kurze Zeit werdet ihr das wohl aushalten. Und die Gemeinde kann euch unterstützen. Paulus und die Gemeinde leben in einer Naherwartung der Wiederkunft Jesu. Was Paulus für eine Kurzzeitlösung gedacht hat, ist aber auf Dauer nicht durchhaltbar. Das müssen wir uns einfach, also ich finde es wichtig, dass wir uns das eingestehen. Denn Trennung und Scheidung gibt es ja weiter. Ja, ab im ersten Jahrhundert durch die ganze Kirchengeschichte bis heute ist das unsere Realität. Und hier komme ich wieder zurück zur Barmherzigkeit. Wir haben jetzt mehrfach drauf geschaut, an den Sonntagen, was Sünde bewirkt. Sünde zerstört. Und Ehebruch ist Sünde. Ja, da brauchen wir nicht drum herum reden. Sie zerstört Vertrauen und Beziehung. Und dabei ist die Art der Sünde völlig zweitrangig. Ob ich jetzt lüge, je über jemanden schlecht rede, falsche Informationen über ihn verbreite oder die Gier mich zerfrisst, ich stehle oder Ehebruch begehe. Das Ergebnis ist dasselbe. Es wirkt die zerstörerische Kraft von Sünde. Vertrauen wird zerstört. Beziehung wird zerstört. Und wer wirklich mal sein Vertrauen verloren hat, der hat zu kämpfen, es wieder zu gewinnen. Und Vertrauen ist doch eigentlich der Zentrale in unserem Glauben und aber auch in jeder Form von Beziehung. Wenn sich zwei Ehepartner nicht vertrauen, das ist die Hölle. Wenn ich meinen Mitmenschen nicht vertrauen kann, da lebt sich's einfach nicht. Weil ich ständig aufpasse, oh, will der mir was Böses. Da wirst du doch wahnsinnig. Und jetzt finden nach einem schmerzhaften Prozess einer Trennung, weil es wirklich in die Brüche gegangen ist. Finde ich hier wieder jemand, zu dem ich neues Vertrauen aufbauen kann oder möchte. Und da frage ich jetzt, was gibt es Schöneres, als wenn ein Mensch wieder neue Vertrauen fassen kann? Wenn ein Mensch wieder Fuß fasst und Vertrauen zu einem Menschen und auch im Vertrauen zu Gott. Weil die zwei Dinge sind auch eng miteinander verknüpft. Es geht ganz, ganz schwer zu sagen, ja, ich vertraue nur Gott, aber allen Menschen misstraue ich. Da ist irgendwas schief. Lest mal 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Da sagt Johannes einiges zu diesem Thema. Und es gibt nicht wenige, die bei einer Scheidung oder Trennung auch gleich den Glauben mit an den Nagel hängen, weil es hat ja sowieso alles gar keinen Wert. Es gibt natürlich auch die anderen Seiten, das ist das Einzige, was mich dann noch getragen hat. Ja, gibt natürlich zum Glück beides. Aber ich sehe ein wunderbares Geschenk da drin, ein Geschenk Gottes, wenn Menschen wieder lernen, jemandem zu vertrauen und in einer Beziehung zu leben. Und darum habe ich das so ausgebreitet, es ist einfach unsere Wirklichkeit, mit der wir umgehen müssen. Wir brauchen einen ehrlichen Blick auf uns als Gemeinde, damit wir uns nicht selber was vormachen. Was haben wir jetzt noch 3 Sonntagen? Eine Gesellschaft, die Jesus braucht und nicht christliche Moral. Denn christliche Moral gibt es nur in Abhängigkeit von der Autorität Gottes. Und wir stellen fest, wie schnell wir selbst vom Weg abweichen, uns Ausreden überlegen, ohne uns möglicher Folgen bewusst zu sein. Und wir müssen uns klar sein, was wir wollen. Denn der Buchstabe des Gesetzes und ein barmherziger Umgang, die stehen sich manchmal entgegen. Und einer der besten Gedanken, den ich da dazu habe, ist, was würde Jesus in der Situation tun? Ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, nicht nur im Umgang mit diesem Thema, sondern mit vielen, vielen Themen auch. Das war jetzt nur das Beispiel, an dem ich es versucht habe, durchzuexerzieren. Ich glaube, dann ist Gemeinde, Gemeinschaft und Zusammenleben auf einem anderen Level nochmal möglich. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, es ist nicht immer einfach, einen klaren Weg zu erkennen. Nicht immer ist das scheinbar Richtige richtig. Wir brauchen deine Augen, deinen Blick für Menschen, deine Liebe und Barmherzigkeit, nicht nur für uns, sondern vor allem für die anderen. Mach du unsere Herzen weich. Amen. Jesus nimmt die Sünder an.